Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eva-Maria Barkhofen ist die einzige öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für architekturbezogene Kunst in Deutschland. Sie hat viele Jahre die Architektursammlung an der Berlinischen Galerie und das Baukunstarchiv geleitet. Schönen guten Abend, Frau Barkhofen.
Guten Abend.
Frau Barkhofen, wann hat man denn in Deutschland angefangen, sich für das Sammeln von Architektur zu interessieren und Pläne, Zeichnungen und vieles mehr aufzubewahren?
Ja, das ist eine recht komplizierte Frage. Ich habe mich ja lange damit beschäftigt, herauszufinden, wie im Museumsalltag sozusagen Architektur eingebunden wurde. Und es ist tatsächlich so, dass Architektur ja eigentlich das einzige Dokument ist, was im Original nicht ins Museum kommt. Das machen sich viele nicht klar, es sei denn, man nimmt Freilichtmuseen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man eigentlich nur das Begleitmaterial des Bauens sammeln kann. Das heißt, man hat Pläne, man hat Zeichnungen, man hat Modelle, man hat Fotografien und man hat Dokumente schriftlicher Natur. Und zunächst einmal ist es ja so, ein bisschen gehört die Geschichte der Museen auch zur Geschichte des Sammelns von Architektur. Denn zunächst waren die Museen ja Kunst- und Wunderkammern, wo man alles Mögliche von Naturalien bis hin seltsamen Tierwesen und anderen sammelte, eben auch dann zum Beispiel Korkmodelle, die in Italien hergestellt wurden, zu antiker Architektur. Das waren eigentlich die ersten Architekturdokumente, die man sammelte. Und das waren vor allem Dinge, die man zum Studium der Architektur brauchte, also tatsächlich für die Architektenausbildung. Und richtig wirkliche Sammlungen zur Architektur sind erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstanden.
Und welche Kriterien, Frau Barkhofen, sind es, die den Ausschlag geben, ob man Dokumente als erhaltenswert ansieht? Gibt es da verbindliche Regeln?
Das ist tatsächlich das Komplexeste überhaupt. Also die Bewertungskriterien, um Architektur aufzuheben, sind natürlich genauso individuell, wie man den Kunstbegriff definieren kann. Aber es ist so, dass es ja spezielle Architektursammlungen gibt. Und wir haben tatsächlich erst 1997 eine Vereinigung von Architektursammlungen in Deutschland gegründet, die sich eine Satzung gegeben haben, um einheitliche Kriterien zu schaffen oder zumindest einheitlichere Kriterien zu schaffen, um Architektur in die Archive oder Museen zu holen. Und da gibt es natürlich in allererster Linie das Kriterium, welchen Sammlungsauftrag hat das Archiv, das ich vertrete? Das kann das Bauhausarchiv sein, das kann das Stadtarchiv sein und das ist zumal das Erste. Wenn man dann überlegt, es gibt ja Architekten, die weltweit arbeiten und meinetwegen in Dortmund geboren sind, dann würde man als Dortmunder Architekturmuseum sagen, den Menschen sammle ich. Wenn man aber sagt, er hat 80% seines Lebens in New York gearbeitet, dann würde man wieder sagen, regional gehört er ja vielleicht nur nach Dortmund, weil er dort geboren ist. Das heißt, die Regionalität ist ein wichtiges Kriterium, dort, wo er eben gearbeitet hat, wo man die Dokumente bewahrt.
Wie geht man denn mit Nachlässen namhafter Architekten, die häufig große Büros geführt haben, um? Werden solche Architekten oder Architekturbüros manchmal komplett übernommen?
Ja, das ist tatsächlich in wenigen Fällen passiert, wovor ich, das sage ich ganz einfach, weil ich 26 Jahre Architektursammlungen geleitet habe, immer warne, weil man sich mit der Übernahme eines ganzen Büros ja sozusagen nichts entledigen kann zunächst einmal. Da sind wirklich alle Dokumente drin, die der Architekt je braucht für seinen Büroalltag. Und eigentlich ist es ja nicht so, dass ein Architekturarchiv nur den Alltag dokumentiert, sondern ja, wenn man so will, im groben Sinne das künstlerische Werk. Weil Architektur oder Architekturproduktion ist ja auch irgendwie ein künstlerisches Werk, das Urheber hat, die natürlich womöglich wichtige Dokumente auch wegwerfen. Das kann natürlich auch passieren. Wobei ich nochmal zurückkommen muss, die großen Archive nennen wir meinetwegen Josef V. Kleihus. Dieses Archiv habe ich selber einmal komplett angeschaut und auch bewertet, also in seinem wirklichen Wert angeschaut. Das ist nach Dortmund gegangen, an das neue Baukunstarchiv der Universität. Und dort ist es natürlich wirklich mit einem riesen Aufwand zu bewältigen. Man muss ihm sozusagen einen adäquaten Raum geben, konservatorische Bedingungen erhalten und dergleichen. Und das ist wirklich ungeheuer schwer bei so großen Mengen.
In Ostdeutschland gibt es im Vergleich mit Westdeutschland wenig Architekturarchive. Hat man in der DDR Baupläne, Skizzenmodelle, Fotografien nicht systematisch gesammelt?
Nein, das hat man in der Tat nicht. Das muss man einfach so sagen, weil nach der Gründung der DDR in den 50er Jahren immer weniger Architekturbüros als personelle oder eben eigene Architekturbüros geführt wurden. Das waren ja dann im Grunde genommen staatliche Organisationen oder städtische Organisationen, in denen Architektur produziert wurde. Also einzelne Nachlässe gibt es natürlich auch von DDR-Architekten, die sich selber ein Archiv eingerichtet haben. Aber öffentlich gesammelte Archive in der DDR sind mir wirklich nicht bekannt. Und es sind auch nur heute sehr wenige Sammlungen, wie zum Beispiel das IAS in Erkner bei Berlin, die sich ganz speziell mit DDR-Architektur befassen.
Nun gibt es Bautätigkeiten immer zu und Architektursammlungen, denke ich, sind so etwas wie unerschöpfliche Speicher. Wie kann man, Frau Barkhofen, denn sicherstellen, dass ein Architekturarchiv, das ja auch eine Art Depot ist, nicht zu einer Deponie verkommt?
Man muss tatsächlich, das habe ich auch praktiziert, im Gegensatz zu anderen Kollegen, die dem widersprochen haben. Aber im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass das differenzierte Heraussuchen auch aus einem gesamten Archiv, jetzt nicht unbedingt sagen, ich suche mir Ikonen heraus oder Einzelblätter, das würde man niemals machen. Also man würde zum Beispiel, wenn man meinetwegen sagt, man hätte jetzt die Dokumente zum Bau des Reichstags gegeben, sagen wir mal einfach so, dann würde man natürlich alle Pläne, alle Dokumente, alle Zeichnungen und auch die Briefe, die hin und her geschrieben wurden zwischen Architekt und Bauherrn, die würde man natürlich bewahren, schon alleine, weil es von historisch großem Wert ist. Oder zum Beispiel, was besonders wichtig ist, in einem Architekturmagazin oder in einem Architekturarchiv liegen 70% der Dokumente zu Bauten, die nie gebaut wurden. Jeder Architekt produziert unendlich viele Wettbewerbsentwürfe oder auch andere Entwürfe, die im Endeffekt nicht realisiert werden. Also wichtig ist tatsächlich, die Dokumente zu nicht gebauten Projekten zu bewahren, damit das Gedankenpotenzial des Architekten und die fantasievollen Entwürfe nicht verloren gehen, weil wenn es nicht realisiert wurde, wären die ja vollkommen verloren.
Eva-Maria Barkhofen arbeitet als Kunstsachverständige und hat lange Zeit das Baukunstarchiv in Berlin geleitet. Danke für den breiten Überblick, den Sie uns verschafft haben.
Dankeschön.
Und morgen stellen wir in unserer fünfteiligen Reihe von Schinkel bis Chipperfield das Architekturmuseum der Technischen Universität München vor. Es wurde 1869 gegründet.